Den Predigttext finden wir im Römer Kapitel 15 vom Vers 1 an. Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Denn jeder von uns soll seinem Nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst Gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Im Psalm 69, Vers 10. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes, zu sein Christus Jesus gemäß, damit ihr einstimmig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Dann nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Die Gläubigen sollen Gott loben wegen seiner Barmherzigkeit. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Psalm 18, Vers 50, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, 5. Mose 32, Vers 43, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, Psalm 117, Vers 1, lobt den Herrn aller Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, Kapitel 11, Vers 10, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Kapitel 14 geht es darum, um die Schwachen und um die Starken im Glauben. Und Paulus schreibt dann ganz deutlich, dass sich weder die Schwachen darauf verlassen, dass sie in ihrer Schwachheit eben Gott gefallen und die Starken, dass sie sich nicht über die Schwachen erheben. Und Paulus begründet das mit der Schwachheit, dass die Menschen, die vom Gesetz her kommen, eben auch nicht die Freiheit haben, wie es die Heidenchristen haben. Und darum in der Schwachheit Christus nachfolgen, eben auch in der angeborenen Gesetzlichkeit. Ich glaube, dass die Christen in Jerusalem auch nach Pfingsten sich immer noch an das Gesetz gehalten haben und dass sie im Gesetz auch Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Ich kenne die messianischen Juden nicht persönlich. Ich weiß auch nicht ihr Bekenntnis, aber ich bin davon überzeugt, dass auch sie als Juden, dazu bekennen sie sich ja, an den Erlöser Jesus Christus glauben. Und das ist die Voraussetzung, dass sie Mitglieder in der Gemeinde werden konnten, ja, dass durch sie die erste Gemeinde überhaupt gegründet wurde. Und wenn Paulus jetzt hier schreibt, wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Das ist ja oft so, ich habe es selber erlebt und ich denke, ein jeder von uns hat es schon mal an irgendeiner Stelle erlebt, dass die Starken so auftreten, so hier bin ich, hier habe ich was zu sagen und ihr habt euch meiner Meinung anzuschließen, denn ich habe die Erkenntnis. Ob das nun im Leben der Gemeinde ist, ob es in unserem täglichen Alltagsleben geschieht, es gibt immer wieder Leute, die sich mächtiger, stärker fühlen und die damit meinen, sie hätten das Recht, über andere zu bestimmen und den anderen vorzuschreiben, was zu tun und zu lassen ist. Paulus sieht das ganz anders. Wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Das heißt, nicht unseren Blick auf uns selbst richten, wenn wir uns vor dem Spiegel betrachten, ach, wie sind wir doch ganz gut gebaut, wie sind wir schön und wie sind die anderen? Nein, nicht auf uns selbst sehen, sondern auf die Bedürftigen der Schwachen. Und das heißt, die Schwachen müssen mitgetragen werden. Ich denke mal, das ist nicht nur ein Wort, das Paulus an die Römer schreibt und damit 2000 Jahre her ist und für uns nichts mehr zu sagen hat. Ich bin der Meinung, dass wir auch heute in der Gemeinde Menschen haben, die einen festen, starken Glauben haben, Menschen haben, die immer wieder mal in Zweifel kommen. Und das kenne ich zur Genüge aus meinem ganzen Leben der Nachfolge, dass es immer wieder mal Anfechtungen an Zweifel gibt. Sollte das alles wirklich so stimmen? Könnte es nicht wirklich so sein? Nein, es gibt schon immer wieder mal Anfechtungen. Und es ist gut zu wissen, dass wir dann in einer Gemeinde sind und dass wir da auch das miterleben dürfen, dass wir getragen werden. Ihr kennt ja alle das Bild von den Spuren im Sand. Und da, wo wir meinen, wir sind allein gelaufen, muss Christus uns sagen, ich habe dich getragen. Und das sollte und dürfte auch so in der Gemeinde sein. Dass jeder, der so Zweifel hat, dass er auch das Gefühl hat, er darf seine Zweifel auch nennen. Ich muss nicht immer stark sein. Ich kann auch meine Schwächen bekennen. Und dann aber auch erfahren, dass die anderen, die jetzt im Moment feststehen, dass die mitbeten und mittragen und mithelfen. Ja, das geht immer in Bezug auf unser Glaubensleben, dass wir darauf angewiesen sind, getragen zu werden, aber auch selbst zu tragen. Wir haben beides notwendig und verpflichtend. Nicht an uns selbst gefallen haben, wie auch Christus nicht selbst an sich gefallen hatte, sondern er hat die Schmähungen derer, die dich schmähen, auf sich genommen. Welche Schmähung geht das? Im Judentum damals ging es darum, dass Gott durch das Verhalten der Juden geschmäht wurde. Nicht nur in Worten, sondern auch im ganzen Verhalten. Mir fiel dazu ein, der Pharisäer, der im Stempel steht und Herrgott, ich danke dir. Damit war er überhaupt nicht daran interessiert, wirklich Gott zu danken, sondern sich selbst darzustellen. Es war eine Schmähung Gottes, wenn man so vor Gott tritt. Was kann ich alles, Gott? Und ja, du musst doch mit mir zufrieden sein. Nein, das sind Schmähungen gegen Gott. Wir dürfen und müssen uns immer der Abhängigkeit von unserem Schöpfer bewusst sein. Und Jesus sagt, die Schmähungen, die dich getroffen haben, die habe ich auf mich genommen. Jesus stellt sich unter das, was dem Vater an Schmach und Schande entgegengebracht wird, und das bezieht er auf sich selbst, weil er ja weiß, wozu er auf diese Welt gekommen ist. Und dann bezieht sich Paulus auf das, was schon geschrieben steht. Ich habe bewusst immer auch die Bibelstellen mitgenannt, wo das geschrieben steht. Ich habe Christen erlebt und ich erlebe es immer wieder, die sagen, na ja, erstmal der Gott des Alten Testamentes war ein ganz anderer Gott, den wir heute kennen, das war ein Gott der Rache und der hat Freude gehabt, wenn Völker ausgerottet wurden. Und diesen Gott, den wollen wir nicht. Aber den Gott des Neuen Testaments, der in seiner Liebe sich uns offenbart und der uns alle liebt und wir sind ja alle so liebenswert bei Gott. Und Gott ist so für uns da, den lieben Gott, den wollen wir haben. Paulus schreibt ganz bewusst, dass die Aussagen des Alten Testamentes genauso Gültigkeit haben für uns auch heute, wie die Aussagen, die uns in den Evangelien und in den Briefen der Apostel geschrieben sind, bis hin zur Offenbarung. Es gibt kein Wort, weder des Alten noch des Neuen Testamentes, das nicht von Gott eingegeben ist. Wir wissen aber, dass alle Schrift, die geschrieben ist, durch den Geist eingegeben ist. Und als wir das, oder wenn wir das in der Bibel lesen, dann wissen wir, dass das geschrieben wurde, ehe es das Neue Testament gab. Dann wissen wir, dass sich diese Aussage zur damaligen Zeit ganz bewusst auf das Alte Testament bezogen hat. Und das Alte Testament ist vom ersten Vers bis zum letzten Vers inspiriert durch den Heiligen Geist. Und das dürfen wir so annehmen. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und wenn uns im Alten Testament vorgelegt wird, dass Gott eben sich derer erbarmt, die ihn suchen, dass Gott gnädig ist denen zu ihm, die zu ihm stehen, wenn ihr meine Gebote haltet, dann wird es euch sicher sein, dann werdet ihr sicher sein. Dann werde ich euch Frieden geben. Dann werden die Völker euch nicht bedrängen. Wenn ihr mit mir geht und meine Weisungen beachtet, dann will ich euer Gott, euer König, euer Vater sein. Aber wehe, wenn ihr meint, dich können wir so lange nicht gebrauchen, dich stellen wir in die Ecke, wir gehen unsere eigenen Wege, dann sagt Gott, dann wird es euch auch hart treffen. Und wir kennen es ja aus der Geschichte, wie Gott dann auch immer wieder seinem Volk harte Strafen auflegen muss. Und wenn Paulus hier schreibt, es ist uns zur Belehrung gegeben, dann heißt es, auch wir haben heute nicht mit der Liebe, mit der Barmherzigkeit Gottes zu scherzen und zu spaßen. Wir haben uns nicht über Gottes Wort zu erheben und zu meinen, wir wüssten es besser. Nein, wenn es uns zur Belehrung dienen soll, dann müssen wir wissen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, zweifelsfrei. Da gibt es gar keine Abstriche. Aber Gott ist nicht der liebe Gott, und damit meine ich das mit Liebe in Anführungsstrichen, der alte Herr, der irgendwo in der Ecke sitzt und sagt, naja, meine lieben Kinder, es wird schon alles gut. Ich kann jetzt zwar nicht mehr so, wie ich gerne wollte, aber wenn ihr das so macht, dann ist das schon richtig. Nein, so ist Gott nicht vorzustellen. Gott ist in seiner Allmacht, in seiner Größe der Heilige, der ernstzunehmende Gott. Und der es uns auch ganz klar sagt, dass wir in ihm und durch seine Zuwendung zu uns Heil und Frieden finden dürfen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch als Gemeinden darin einig sind und uns durch nichts und niemand von dem Wort Gottes abbringen lassen. Es mag über einige Bibelstellen unterschiedliche Meinungen geben. Dagegen gibt es auch nichts einzuwenden. Der eine versteht es so und der andere so. Der Geist Gottes führt den einen so und den anderen so. Aber wenn es darum geht, dass wir sagen, das, was da steht, das stimmt so nicht, dann dürfen wir nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein. Dann müssen wir uns ganz bewusst darauf besinnen, was geschrieben steht. Und geschrieben steht, dass Jesus Christus Gott ist, Gottes Sohn ist. Durch alle Dinge, die geschaffen sind, sehen wir und spüren wir die Kraft Jesu Christi. Er ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, das auf diese Erde gekommen ist. Seid einig, auch bei unterschiedlicher Meinung müssen wir uns immer wieder auf den Grund besinnen, darauf, dass Jesus Christus der Herr ist. Gut, dass wir einander haben, das Lied kennt ihr. Und wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Also wie man auch unterschiedlicher Meinung sein kann und dennoch den anderen nicht verachten. Und genau das ist das Hauptanliegen des Paulus. Dass wir uns nicht gegenseitig beurteilen oder verurteilen und uns über den anderen erheben. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Und wenn Paulus von der Beschneidung spricht, dann meint er immer das jüdische Volk. Das Volk, das unter der Beschneidung steht und unter dem Gesetz Gottes lebt. Und Jesus Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Zunächst ein Diener der Juden. Und wenn wir den Missionsbefehl ansehen, wie heißt es? In Jerusalem, Judäa, Samarien und in aller Welt. Ihr seid meine Zeugen, ihr seid meine Boten. Und darum ist Jesus Christus zu den Juden gekommen, in das Volk der Juden hineingeboren, weil Gott es so den Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat, dass aus ihnen der Retter kommen wird. Und wir haben ja die Bibelstellen auch so mitgehört, dass Jesus Christus, der gekommen ist in die Bevölkerung oder in das Reich der Juden, der ist nicht nur für sie gekommen. Und es ist für uns der Grund zur Anbetung, dass wir aufgrund der Verheißung Gottes teilhaben dürfen an den Segnungen, die Gott in Jesus Christus dieser Welt gibt. Dass wir einen Frieden haben dürfen, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden, den nur Jesus Christus gibt. Und zwar geht es nicht um einen Frieden, naja, wir decken alles zu und damit haben wir Ruhe. Nein, es geht um einen Frieden, der aufgrund der Wahrheit des Wortes Gottes steht. Und darum vorher schon einmal gesagt, die Einheit im Wort Gottes. Und da, wo uns das Wort Gottes aufeinander einstimmt und füreinander offen sein lässt, da gibt Gott uns seinen Frieden. Einmal in der Gemeinde, aber auch ganz persönlich für uns, die wir mit Gott Frieden haben. Und das, wie ich es am Anfang sagte, aufgrund des Liedes, es ist so wichtig, dass ich erst einmal ganz persönlich weiß, dass ich mit Gott Frieden habe. Nicht, weil der Frieden von mir ausgeht, dann hätte ich keinen Frieden. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, Gott zu suchen, wenn er mich nicht angesprochen hätte. Wenn ich nicht im Elternhaus, in der Gemeinde, unter dem Wort Gottes sein Gnadenangebot gehört hätte, wäre ich von mir aus nicht auf die Idee gekommen, Gott zu suchen, um ihn um Frieden zu bitten. Gott ist es, der sich auf uns zubewegt und uns seinen Frieden anbietet. Und sein Friede bedeutet eben, dass all das, was zwischen Gott und uns, was zwischen Gott und mir steht, weggeräumt wird. Und das kann ich nicht. Ich kann mir selber nicht vergeben. Mein Schwiegersohn, der Jürgen, der sagt immer, wenn sich jemand entschuldigt, das ist doch der größte Quatsch. Wer kann sich denn entschuldigen? Ich kann meine Schuld nicht absahlen. Ich bin darauf angewiesen, dass mir mein Gegenüber Entschuldigung gibt. Dass er mich entschuldigt und sagt, das, was du getan hast oder das, was du gesagt hast, das verzeihe ich dir. Und damit ist wieder Frieden hergestellt. Aber wenn ich sage, ich entschuldige mich, nur dann spreche ich mich frei. Das geht nicht. Ich bin auf Gottes Gnade, aufgrund des Opfertodes Jesu Christi, auf ihn angewiesen, dass er mich entschuldigt, dass er meine Schuld wegnimmt, dass ich durch ihn frei werde. Und das ist das große Vorrecht, das wir haben dürfen. Wir sind in Jesus Christus mit hineingenommen, in die Verheißung Gottes, die er seinem Volk gegeben hat und die er schon im Alten Testament seinem Volk immer wieder gesagt hat. Ich bin nicht nur ein Gott für euch. Auch die Heiden werden es lernen. Die Heiden werden mir folgen. Sie werden auf mich hoffen. Und wir sind es. Alle, die nicht zum Volk Israel gehören, sind nach der Aussage der Bibel Menschen, die aus den heidnischen Völkern kommen. Wir gehören nicht zu den auserwählten Volk Gottes. Auch wenn Paulus sagt, wir, die wir an Jesus Christus glauben, sind die wirklichen Kinder Abrahams. Nicht die, die sich darauf berufen, wir haben Vater Abraham oder wir haben Abraham zu unserem Vater, was willst du uns denn schon sagen? Die sind es nicht, die den Frieden mit Gott haben. Kinder Abrahams sind die, die den Frieden mit Gott haben. Und da spielt es keine Rolle, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob schwarz, ob weiß, ob Jude, Grieche oder Heide oder wie sie auch immer aufgezählt werden. Da hat Gott keine Grenzen gesetzt. Und über diese grenzenlose Liebe Gottes dürfen wir uns freuen und dankbar sein. Mein Vater hat gern ein Lied gesungen. Gottes Liebe kennet keine Grenzen. Ich weiß nicht, wer es kennt. Tiefer ist sie als das tiefste Meer. Höher reicht sie als die Sterne glänzen. Weiter als die Wolken ziehen einher. Ja, er nahm mich Sünder an und zog mir neue Kleider an. Er vergab mir alle meine Sünd und heute bin ich ein Gotteskind. Das wünsche ich jedem, das so zu bekennen. Ich bin ein Gotteskind, weil Gott mir Frieden schenkt, weil Gott meine Schuld auf sich genommen hat, weil er uns seine Hand reicht. Der Herr segne uns. Amen.